2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntagabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nach dem Spielausgabe des Millerntons nach unserem Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock. Das Spiel des 28. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstagabend, den 2. April um 20.30 Uhr im Ostseestadion Rostock statt. Das Spiel gegen die Rostocker endete 1-0 für Hansa. Der Torschütze des einzigen Tores war Neidhardt in der 59. Minute nach Vorlage von Rizzuto. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist wieder Uwe. Moin Uwe, schön, dass du dabei bist.
Hallo Carsten.
Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieda Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millerntron und schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Heute möchte ich das Frühlingspaket von Kehrwieda vorstellen. Du willst dich selber beschenken oder suchst noch was Besonderes für einen Bierfan? Dann bist du bei dem Frühlingspaket von Kehrwieda auf der richtigen Seite. Vollgepackt mit verschiedenen Bierstilen erhältst du zu den 11 Flaschen auch noch ein passendes Glas. Da kann die gemütliche Verkostung gleich losgehen. Mit dabei auch das frisch abgefüllte Spring Pale Ale, ein echter erfrischender Tropfen für sonnige Frühlingstage. Wohlbekommst, sag ich mal. Mehr zur Kehrwieda Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieda.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, endlich wieder Menschen im Stadion, 24.770, bevor wir in die Halbzeit 1.000, Bier wird ausverkauft natürlich. Das ist schon mal eine ganz andere Kulisse als in den vergangenen 2 Jahren, oder?
Auf jeden Fall. Und im Grunde, also grundsätzlich erstmal sehr zu begrüßen.
Ja, fand ich auch. Ja. So, was während und nach dem Spiel passiert ist, liebe HörerInnen, werden wir im Anschluss an den sportlichen Teil kurz besprechen. Ansonsten würde ich euch bitten, dort den Artikel von Debbie zu schauen, Magerschafts-C-Blog, was auch immer ihr in die Finger kriegen könnt. Ich kann das auch nur aus der Ferne beurteilen, deshalb habt da ein bisschen Nachsicht. Ich versuche das aber alles noch ein bisschen einzuordnen. Das dazu aber erst nach dem Sport. Kommen wir mal zur ersten Halbzeit. Wir hatten 3 Wechsel in der Startaufstellung. Und zwar mit Zander, Becker und Aremu kamen für Shigawa, Irvine und Smith rein und starteten in der klassischen 4-4-2-Raute. Bei euch hat Coach Jens Hertel für noch mehr Veränderungen in der Startelf gesorgt. Behrens, Neidhardt, Fröde und Rizzuto rückten für Riedel, Rother, Breyer und Duljevic in die Startelf. Und ihr habt dann in einem 3-5-2 gegen uns gespielt. Wie überrascht warst du davon?
Das hat man ja vor dem Spiel sicherlich schon gemerkt, dass ich nun nicht so der große Taktikfuchs bin und so eine Systemgeschichten im Großen und Ganzen an mir vorbeilaufen. Aber 3-5-2 meine ich mich auch zu erinnern, dass das auch die Taktik war, mit der Jens Hertel im Hinspiel am Millerntor schon begonnen hatte, die auch ungefähr 4 bis 5 Minuten recht gut funktioniert hatte. Wir dann eben nur halt tatsächlich vom einen sehr starken FC St. Pauli damals tatsächlich förmlich überrannt wurden. Jetzt in diesem Spiel, muss ich sagen, eigentlich konnte man vielleicht tatsächlich sogar erwarten, dass er wieder so beginnen wird. Und ich glaube auch, mich an euren Vorbericht zu erinnern, dass das da auch schon prognostiziert wurde.
Ja, genau. Tim ist ja, genau, ist so. Ja, genau, der hat das ja auch schon geschrieben. Es ist ja auch das Einfachste, es ist ja auch das Mittel, wogegen wir echt immer hart zu arbeiten haben, was wirklich auch mit dem, wo wir auch echt Probleme haben, einfach, wie man das auch wieder gesehen hat. Lass uns mal in den Spielverlauf eintauchen. Wir wollten wie gewohnt die Initiative ergreifen, aber eure wirklich starke Mannorientierung hat uns da ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie ihr das gemacht habt, oder wie Hansa das gemacht hat, findet ihr dann den Tims Artikel. Den verlinke ich euch noch ganz, ganz gerne in den Shownotes. Ihr wolltet auf jeden Fall den Zuschauern was bieten und habt gleich losgelegt wie die Feuerwehr. Ne? 2. Minute, Neidhardt von der linken Seite hat knapp über den Kasten drüber gehauen. Und dann Simon Rein 1-0. In der dritten Minute Verhoek erobert den Ball auf dem rechten Flügel und steckt die Kugel durch zu Ingelsson. Der Schuss wird abgeblockt und Rein verwandelt den Abpraller. Und Stopp, VAR-Einsatz. Naja.
Ja.
Also da ist Verhoek allerdings auch mal ordentlich reingerauscht.
Wie es manchmal so geht, ja. Ich habe das tatsächlich dann so genau in dieser Präzision auch erst in den Fernsehbildern sehen können. Wie es im Stadion so spontan ist, sagt man immer, was ist denn jetzt los? Ihr habt doch bloß den Ball weggenommen und so weiter. Ne? Und insofern war meine erste spontane Reaktion, das Tor wurde zurückgenommen, weil, ihr kennt die alte Regel, zu früh erzielt. Und haben wir uns in unserem Umfeld halt darauf geeinigt. Aber halt die Fernsehbilder haben es ganz klar gezeigt dann auch. Also da hätte ich nicht mal den Videoassistenten mehr gebraucht, dass das schon ein sehr, sehr robuster Einsatz von Verhoek war.
Ja.
Allerdings, wie sie diese Situation dann zu Ende gespielt haben, das war nicht schlecht. Das hat mir gut gefallen. Aber ja, letzten Endes können wir uns einigen, zu Recht zurückgenommen.
Ja, interessant, dass der Linienrichter genau daneben stand und es nicht angezeigt hat.
Ja, das stimmt.
Also das finde ich immer wieder erstaunlich, aber das müssen dann auch, darüber kann dann Mike besser sprechen, der ist ja.
Genau, den hätte ich da gerne mal dazu gehört, weil nämlich auch dann die Diskussion auch bei uns aufkam. Es heißt ja klare oder krasse Fehlentscheidung. Und dann greift der VAR ein. Und in dem Zusammenhang kenne ich jetzt auch die Kriterien nicht. Ab wann ist denn eine Fehlentscheidung krass?
Ich glaube, weil dieses Foul nicht gepfiffen worden ist, daraus resultierte ein Tor.
Also ja,
ist
eine krasse Fehlentscheidung. Also weil ein Tor daraus resultierte. Ne? Ansonsten hätte es unter Umständen, wenn das jetzt in ein Abstoß draus geworden wäre, unter Umständen wäre es damit vielleicht auch weitergegangen.
Ne? Ja, genau.
Wäre denkbar. Aber das könnte Mike wahrscheinlich tatsächlich gut sagen.
Genau. Vielleicht nimmt er ja dazu Bezug in seiner Lage nochmal.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Wir hätten ab da an irgendwie auf der Hut sein müssen, waren wir nicht. Und so ging es irgendwie munter weiter auf unser Tor. 10. Minute Verhoek, da hat Vasili eine mega Parade gemacht. Was mir so ein bisschen auffiel, warum wir uns wirklich schwer taten, waren eure extrem hart geführten Zweikämpfe. So mal so knapp an Grenze der Legalität. So, die haben wir überhaupt nicht angenommen, fand ich.
Also das war tatsächlich mein Eindruck im Stadion, dass die ganze emotionale Aufladung dieses Spiels vom Trainerteam der Mannschaft wohl eingeimpft war. Also man spürte, die waren alle unter Strom von der ersten Minute an und Grenze der Legalität oder Grenze des Erlaubten würde ich streckenweise auch so sehen. Ich erinnere mich an, nach dem abgepfiffenen Tor gab es nochmal einen Einsatz von John Verhoek an der Seitenlinie, wo ich auch nach mehreren Betrachtungen dann so in mich gedacht habe, also da hätte er sich über noch eine gelbe, und er hat ja die gelbe bekommen, aber unter Umständen hätte er dort auch noch eine andere Karte sehen können, weil das sehr, sehr, sehr grenzwertig war. Und da, in dem Moment, hatte ich gedacht, ob die Panzer den Pausenpfiff zu 11 erlebt, könnte ich mir schwierig vorstellen. Also die standen sehr unter Strom und für mich haben die teilweise auch ein bisschen übermotiviert die Zweikämpfe geführt. Was aber im Endeffekt dann wahrscheinlich tatsächlich dazu führte, dass St. Pauli doch etwas, nennen wir es mal, beeindruckt war von der Art und Weise.
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt viel getan, um kein Fußball spielen zu müssen, und wir wollten Fußball spielen. Und dass man jetzt immer jetzt nicht, ich will mir jetzt hier kein Ballett-Fußball aufzwingen lassen, aber wir haben versucht, immer Fußball zu spielen, und ihr wart so eng an den Männern, dass das überhaupt, dass wir das überhaupt nicht konnten. Vor allem, ja, Verhoek und Malone haben sich da ja ordentlich hervorgetan. Aber bei Verhoek tat alles, um zu zeigen, dass er uns richtig wehtun möchte. Oder wie besser gesagt, ein guter Freund von mir bei WhatsApp schrieb, Ich mochte Verhückt früher so gern, wie so ein alter Schulfreund. Also, aber jetzt ist es so, wie so bei so einem alten Schulfreund, den man dann 10 Jahre später trifft und der total das Arschloch geworden ist.
Das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ist der denn im Unfrieden bei euch weg oder ist das ein ganz normaler Wechsel einfach gewesen, weil die Zeit im
Umbruch war? Ganz, genau.
Ja, denn das konnte ich mir so persönlich, weil ich in eurer Geschichte natürlich auch nicht so bewandert bin, jetzt auch keine Erklärung dafür hatte, weil er auch immer mal wieder in Interviews betont hat, wie wichtig ihm das alles ist und so weiter. Das kennt man nicht immer so von ehemaligen Spielern.
Ja, also soweit ich weiß, war das jetzt nicht die, war, glaube ich, nicht die geräuschloseste Trennung, aber es war auch keine irgendwie mit großartiger, schmutziger Wäsche.
Ach so, okay.
Naja. Aber wir haben dann so Mitte der zweiten Halbzeit so ein bisschen mehr die Kontrolle übernommen, hatten dann ein paar Chancen, Burgstaller, Mackinock und Giré, aber das waren eher so Halbchancen, bis auf diesen einen Ball, den Burgstaller so mit der Pike noch so knapp an Kolke vorbeigebracht hat. Aber das war auch von uns dann schon alles, irgendwie mehr oder weniger. Zu Ende der Halbzeit musste dann Vasili nochmal gegen einen abgefälschten Schuss von Neidhardt eingreifen und Medic mit so einer riesen Monstergrätsche alles riskieren, dass es beim 0-0 bleibt, fand ich. Also
ja. Übrigens, euer Torwart war wirklich sehr stark, das muss man auch mal sagen.
Ja, Bombe, ne? Fand ich auch.
Absolut.
Auch richtig gut.
Ja. Sehr gut Leistung.
Fand ich auch. Aber das musste auch. Ne? Also das war auch, da stand, das hat uns manchmal relativ überfordert. Also diese Monstergrätsche, die er dann die Medic gemacht hat, ich weiß, ich glaube, das war ein Schuss von, war wieder ein Schuss von Neidhardt. War dann auch die letzte Chance in der ersten Halbzeit. Wie sah denn dein Fazit aus von der ersten Halbzeit?
Grundsätzlich positiv. Also es war ein heiß umkämpftes Spiel, was zu erwarten war. Und der Trainer hat eben, oder die Mannschaft hat, wie es mal so schön heißt, die Mannschaft hat spüren lassen, dass sie verstanden hat, worum es geht in diesem Spiel. Das ist so ein schöner Satz, der immer so gern gesagt wird. Also das haben sie, wie es so schön heißt, auf den Platz gebracht. Meine Sorge war tatsächlich, oder erstmal war ich froh, dass sie tatsächlich in kompletter Besetzung die Kabine erreicht haben. Und ich war dann froh und habe gedacht, ich hoffe, die kommen jetzt alle ein bisschen runter, ohne dabei ihre Anspannung zu verlieren. Aber das alles ein bisschen, nicht entspannt, aber ein bisschen deeskalierender auf dem Platz geführt wird. Eben in der Sorge, das Spiel dann wenigstens komplett über 90 Minuten zu bringen. Das war meine Hoffnung, die ich hatte. Und dass der Trainer es schafft, dort alle ein bisschen runterzuholen. Ja.
Also ich fand... Ich hab auch gedacht, dass Verhoek das Spiel nicht zu Ende sehen wird. Auf keinen Fall. Also der war so, der war kurz davor, irgendwie schon in der ersten Halbzeit gelb-rot zu sehen. Da bin ich auch deiner Meinung. Und ich dachte, wenn der jetzt zweite Halbzeit das überlebt, das geht nicht mit 10 Mann runter. Er geht nicht mit 11 Mann runter.
Also entweder kriegt er noch eine Karte oder der Trainer erlöst ihn. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Ja.
Genau. Bei uns fand ich, Vasili hat natürlich ein wahnsinnig starkes Spiel abgeliefert und ich fand auch so nicht alles sehr schlecht. Also wenn wir spielen konnten und wenn wir die Räume gefunden haben, die wir dann ab und zu mal hatten, waren wir gleich immer gefährlich. Alleine diese Chance, die Giré dann hatte, die er dann wo er den Ball nicht richtig getroffen hat, wo es dann wirklich zu schnell ging vor eurer Abwehr, die war wunderschön ausgespielt. Aber ich halte das mal mit Timo Schulz, der hat in der PK gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir ein rasantes Spiel gesehen mit Chancen auf beiden Seiten. Rostock hat uns unter Druck gesetzt und uns zu Fehlern gezwungen, die wir sonst nicht machen. So war es, fand ich. Also gekauft, würde ich mal so sagen.
Ja, das kann man, würde ich auch unterschreiben, ja.
Genau, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Timo Schulz und sein Staff haben dann Korrektur vorgenommen. Tim hat sie ausführlich in seinem Artikel beschrieben. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Mit James Lawrence kam für Becker ein dritter Innenverteidiger und wir haben dann damit eure Formation von Hansa Rostock, also quasi eure Formation gespiegelt und ihr sind dann ebenfalls mit einem 3-5-2 aufgelaufen. Wir wollten damit, glaube ich, die erfolgreichen tiefen Läufe von Hansa auf der Außenbahn unterbinden. was dann auch anfangs gelang. Aber wir kamen überhaupt nicht mehr nach vorne. Und das Spiel kippte immer mehr in eure Richtung. Fand ich irgendwie, wir haben überhaupt nichts mehr auf die Beine gekriegt. Das war echt ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Oh.
Ja, das kann ich verstehen. Letzten Endes habe ich auch immer auf den Moment gewartet, wo ich dachte, jetzt druckt St. Pauli an und jetzt geben die richtig Gas und und spielen uns eben, dann nehmen uns doch spielerisch vielleicht auseinander. Aber dieser Moment kam tatsächlich nicht, was eben auch an einer sehr einsatzstarken Leistung unserer Mannschaft lag. Und dass es eben die von mir schon angesprochene Runterkühlung offensichtlich gegeben hatte, dass eben dann die Devise mit kühlem Kopf und heißem Herzen, wie es immer so schön heißt, galt, dass also die Mannschaft einen Fight geliefert hat. So wie das als eben Mannschaft der unteren Tabellenhälfte gegen einen spielstarken und spieltechnisch überlegenen Gegner eben auch oft das Hauptrezept ist, um ein Spiel dann zu gewinnen gegen eine Mannschaft, gegen die man eigentlich nur an einem guten Tag ausschläft, wie es auch der Trainer dann in der Pressekonferenz später sagte.
Ja, genau. Ja, aber ich fand auch, wir haben so teilweise zu überheblich gespielt. Also so überhaupt nicht mit dem Druck, den du brauchst, mit dieser Selbstgewissheit, die uns eigentlich in vielen Spielen, mit dieser Selbstsicherheit, die uns eigentlich in vielen Spielen ausgezeichnet hat. Ich hatte manchmal das Gefühl, so dass selbst Giré teilweise ein bisschen überspielt war. Und er wollte dann unbedingt und dann zu verkrampft die Situationen gesucht hat. Und das fand ich halt ein bisschen schade, dass wir uns selber nicht die Chancen gegeben haben, um da ein bisschen gestärkter in die Situation reinzugehen. Das fand ich wirklich, wirklich, wirklich schade. Das Spiel, wie ich schon sagte, es kippt ja dann immer mehr in eure Richtung und dann war schon das 1-0 da. Wie hast du das denn wahrgenommen, das 1-0?
Ja, ich war völlig von den Socken, ehrlich gesagt, weil ich mit der Situation schon fast abgeschlossen hatte. Als der Ball dann von rechts durch den Strafraum rollte, hatte ich den Neidhardt hinten am langen Pfosten gar nicht mehr wahrgenommen. Hatte nur den Blick in die Mitte gerichtet und sah, dass da Verhoek, glaube ich, auf der Lauer stand und in Richtung des Balls rutschte, ihn aber verfehlte. Ja, und dann war da tatsächlich noch Nico Neidhardt und hat aus einem Winkel, den man normalerweise auch nicht jeden Tag macht, den Ball wirklich sehr, sehr souverän ins Tor befördert. Und dass er dann praktisch aus seiner Sicht dann am langen Pfosten dann einschlug. Auch für den Torwart dann auch tatsächlich keine Chance, irgendwas zu machen.
Ja wirklich sehr schade. Aber wirklich sehr gut gemacht von Neidhardt. Muss man neidlos anerkennen. Hat er sehr gut gemacht. Aber der Pass natürlich darf von Behrens nie so kommen. Ne? Also ja. Der darf da nicht so frei reingehen. Wir haben im Anschluss dann Bellatelli für Aremu gebracht und wieder auf 4-4-2 umgestellt. Und ich fand, sobald der hat diese Zwischenräume gesucht, Bellatelli, ne? Und hat wirklich auch versucht, das Spiel ein bisschen mehr zu lenken. Aber was wirklich fehlte, war dieser Wille in den Aktionen selber das Ding rumzureißen. Weißt du, so aus diesen es gibt ja so kleine Momente, wo du sagst, so wir gewinnen jetzt einen Zweikampf, die Brunnemann-Grätsche.
Ja, so eine Situation einfach, genau, ja.
Ja, so. Und da gab es jetzt keinen, der das irgendwie, ich hatte irgendwie das Gefühl, der so sagte, jetzt, ich weiß, wo es lang geht, jetzt geht's los. Weiß nicht, ob das ein Ding ist, was Burgstaller vielleicht mal machen muss, aber keine Ahnung. Also
ja, das, was du mal schon erwähnt hattest, dieses den Torwart anlaufen mit höchster Geschwindigkeit bis zur letzten Spielminute, weil Hansa auch oftmals unter dem großen Druck, auch sehr zum Unmut des Publikums, dann den Drückpass auf Kolke gesucht hat, wo mehrere Situationen waren, wo ich schon gedacht habe, sind die denn wahnsinnig? Da stehen, was weiß ich, zwei oder drei Braunhemden auf der Lauer und wir spielen denn den Ball noch in ihren Raum, wo sie gerade drauf warten. Und das wäre, da hätte das sicherlich auch mal kippen können, wenn da eine gelungene Aktion ist, den Ball zu erobern und gleich abzuschließen. Ob es nun ein Tor wird oder nicht, aber das ist so ein Signal, was man da setzen kann, sicherlich.
Ja, das glaube ich auch.
Und dann war noch ein Freistoß, habe ich noch in Erinnerung, der sehr knapp am linken Eck oben vorbeiging, den
Ja,
Kolke wahrscheinlich auch nicht hätte halten können, glaube ich, obwohl er
von
in der Ecke war.
Paccarada, ne?
Ja,
Ja, von
genau. Also, das
Paccarada,
ist auch so ein, und wenn der an den Pfosten geht vielleicht oder so, das ist auch, dann kracht's nochmal und
ja.
das sind Situationen, wo dann eine Mannschaft sagen kann, los, jetzt versuchen wir das nochmal und wenn es halt mit einer Standardsituation ist.
Ja. Ja, wir haben halt häufig wir haben halt einfach nicht mehr diese, wir haben einfach nicht den Zug zum Tor entwickelt, den wir normalerweise haben. Und wir haben uns auch nicht so durchkombiniert, weil es war auch eine vielbeinige Abwehrleistung dann, und zwar konzentriert von euch in der Abwehr, so wie wir damals, ich meine, gegen Ingolstadt war das, wo wir auch so gespielt haben. Dann lassen wir nicht weiter um den heißen Brei rumreden, da war irgendwann Schluss. 1-0, nicht unverdient. Marcel Hartes hat das richtig schön zusammengefasst. Wir haben das heute einfach nicht gut gemacht. Wir haben versucht, die Bälle irgendwie lang zu schlagen und haben nicht so gut herausgespielt wie in der Vergangenheit. So haben wir Rostock in der zweiten Halbzeit auch ins Spiel kommen lassen und dann machen sie auch zu Recht das 1-0. Wir haben nicht so mutig gespielt und mit den langen Bällen auf Simon die Hoffnung, dass wir auch so nach vorne kommen. So bestehst du hier aber nicht und deshalb verlierst du hier. Da kann ich gar nichts hinzufügen. Das
Das habe ich
war,
gelesen auch, ja.
ja, fand, war, deckt sich 1:1 mit meinen Eindrücken. So, was ziehst du jetzt aus der Begegnung?
Ja, das Wichtigste, was ich auch schon vor dem Spiel immer wieder betont habe, sind tatsächlich, es sind 3 Punkte, die dringend gebraucht werden und wurden,
Ja.
die uns jetzt wirklich in einer weiterhin komfortablen Situation belassen, dass wir aus eigener Kraft ohne auf fremde Ergebnisse angewiesen zu sein, das Saisonziel schaffen können und ohne jetzt größenwahnsinnig zu werden nach 4 Siegen, aber unter Umständen vielleicht sogar schon vor dem letzten Spieltag das zu sichern, was ich tatsächlich gar nicht erwartet hätte. Aber noch ist es nicht so weit. Aber zumindest hat die Mannschaft sich selbst mit einem Ergebnis belohnen können und auch enormes Selbstvertrauen tanken. Denn jetzt folgen wieder direkte Duelle. Das nächste ist in
Ja,
Düsseldorf.
genau, wollte ich gerade
Und
sagen.
wenn jetzt tatsächlich das gelingt, noch ein paar Punkte zu holen, wovon ich auch jetzt ausgehe, dann sieht das mit dem Saisonziel Klassenerhalt recht gut aus. Und dann ist vielleicht auch das Trainerthema vom Tisch. Da muss ich mich übrigens, wenn ich jetzt gerade schon mal dabei bin, nochmal korrigieren. Also es ist wohl, ich hatte eben vor dem Spiel gesagt, dass der Vertrag sich wohl bei Klassenerhalt automatisch verlängert. Da habe ich jetzt widersprüchliche Informationen dazu gelesen in den letzten Tagen dazu. Also
Okay.
offensichtlich ist es nicht, es ist kein Automatismus drin, aber beide Seiten halten sich da bedeckt, jetzt sich festzulegen. Aber das ist für mich in der jetzigen Situation, wo es ins Saisonfinale geht, auch ein bisschen. Natürlich wollen die TV-Übertrager und die Zeitungen natürlich ihre Geschichten auch haben rund um den Sport, dass da, glaube ich, auch ein bisschen reingetragen wurde und vielleicht gar nicht so akut nach außen hätte diskutiert werden müssen. Aber ich glaube, dass der Trainer mit diesen Ergebnissen natürlich gut im Sattel sitzt jetzt. Also das hat sicherlich auch zur Festigung beigetragen.
Das kann ich mir vorstellen. Auch bei dem Bezahlsender wurde das in der Halbzeitpause mit Patrick Beyert diskutiert, ob das jetzt eine Unruhe in die Mannschaft reinbringen würde. Ich fand das jetzt irgendwie, ja. Ich hatte da noch dein Zitat in den Ohren, da habe ich gedacht, naja, jetzt hättet ihr doch auch mal recherchieren können, ihr Nulpen. Haben sie dann ja nicht. Genau, ihr habt jetzt 9 Punkte auf dem Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Das ist ja schon mal ein gutes Polster. Jetzt nächste Woche gegen Fortuna, direkter Konkurrent, mit so einer Leistung wie gegen uns. Könnt ihr die auch gegen solche Gegner abrufen oder braucht es dazu irgendwie so ein Spiel, wo die extra Schippe Motivation kommt?
Diesmal glaube ich es nicht. Ich denke, in Düsseldorf wird letztlich den Druck vor allem auf seiner eigenen Seite verspüren. Und denke, dass Hertel sehr zurückhaltend das Spiel diesmal zurückhaltend aufstellen wird und auch spielen lassen wird. Vielleicht mit der Schalke-Taktik oder so.
Okay.
Und ansonsten, aber das weiß die jetzige Spielergeneration nicht mehr. Als wir das erste Mal aus der dritten Liga abgestiegen sind, haben wir das entscheidende Spiel, was uns letztlich in die Relegation zwang, in Düsseldorf am letzten Spieltag verloren. Aber da war von den jetzigen Spielern keiner dabei. Sonst wäre da auch wieder noch ein bisschen, könnte man noch ein bisschen Emotionalität reinbringen. Aber das wissen die meisten nicht mal mehr. Und ansonsten für euch der Ausblick. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ihr auf jeden Fall den Aufstieg schaffen werdet. Jetzt nicht mehr so, wie ich es ursprünglich dachte, als unangefochtener Tabellenführer. Aber ich denke, dass die Qualität der Mannschaft, ich habe es ja nun auch schon in anderen Spielen gesehen, trotzdem gut genug ist. Und auch die Fähigkeit, sich auf andere Gegner einzustellen, dass das reichen wird am Ende für euch zum Aufstieg. Und wenn ihr euch das ein bisschen Mut macht, ich habe heute Nachmittag die Sky-Konferenz gesehen und alle Spiele, alle Tore danach hat dann der Moderator im Studio angekündigt für alle Fans der zweiten Liga nächste Woche dann mit den Duellen der ersten sechs unter sich der großartigste Samstag aller Zeiten. Und wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht.
Die besteste Liga aller Zeiten ist. Ich weiß es nicht. Ja. Champions League für Arme, ey.
Oh. Ja.
Echt ganz furchtbar. Nee, aber ich freue mich nächste Woche schon auf das Spiel. Ich wäre gerne im Stadion, leider geht's nicht. Spiel gegen Bremen ist natürlich dann schon richtig schön. Das ist natürlich schon was richtig Schönes. Ja. Genau. Wir haben jetzt das Sportliche so ein bisschen hinter uns gelassen. Lass uns noch mal ganz kurz über die Vorkommnisse in der Halbzeit und nach dem Spiel kommen. Ich habe da beispielsweise, ich habe dazu noch mit Debbie telefoniert und mich mit einigen Betroffenen ausgetauscht, um mir so ein Bild zu machen. Also ich, liebe Hörer, ich kommentiere das nur von außen. Ja, ich war nicht dabei. Ich möchte es aber, wenn ihr euch informieren wollt, wie ich eingangs erwähnte, nutzt die einschlägigen Blogs, schaut euch lest, könnt ein bisschen bei Twitter lesen. Guckt auch dazu beim Verein, die entwickeln gerade mit dem Fanland zusammen eine Stellungnahme. Hat er auch schon angekündigt. Also, was mich wirklich ein bisschen sprachlos gemacht hat, ist, dass der Subtrass-Block neben dem Gästeblock ist, oder wie sich das da entwickelt hat. Und Betty hat das dann mal so in ihrem Reisebericht geschrieben. Ich zitiere das mal frei. Der Gang zur Toilette wurde brenzlig. Es wurde heftigst gegen die Trennwände getreten in solch einer wahnsinnigen Lautstärke, dass man dachte, dass sie gleich durchbrechen. Zusätzlich wurden Leuchtraketen und Böller am laufenden Band hin und her geworfen, die auch direkt vor dem Damenklo ankamen, sodass wir uns dort erst einmal verbarrikadiert haben. Das Böllern hörte auch erstmal nicht auf. Wir kamen die ganze Halbzeitpause nicht raus. Irgendwann kam die Polizei, aber ließ uns dann nicht mehr in den Block zurück. So, diese Kritik an baulichen Maßnahmen ist ja sicherlich nicht neu, oder? Dass es ein bisschen verfemt ist schlecht organisiert ist, dass man einen Ultrasblock direkt neben den Gästeblock packt.
Ja, da kann ich nicht widersprechen. Als erstes tut mir das leid, hören zu müssen, dass BesucherInnen eines Spiels im Ostseestadion so etwas erleben müssen. Da können die sich jetzt nichts dafür kaufen, dass mir das leid tut, aber ich möchte es trotzdem sagen einfach. Und ansonsten die Nachbarschaft von Support-Block, das Heim- und Gästeblock ist halt Ergebnis einer langwierigen Entwicklung. Beim Umbau des alten Ostseestadions wurde damals der Fanblock in der Ecke zwischen Nord- und Osttribüne eingerichtet, auch als Stehblock, von wo aus auch in den ersten Jahren supportet wurde. Es gab noch einen zweiten, oder gibt auch immer noch einen zweiten Stehblock, das ist also auf der anderen Seite der Nordtribüne, zwischen Nord und West. Auch da sind Stehplätze und über die Jahre setzte dann eine Wanderung von den Fanblöcken der Nordtribüne rüber in Richtung jetzigen Block 27a ein. Das ist viel zeitlich in etwa zusammen mit dem Aufkommen der Ultrabewegung in Deutschland, die also auch in Rostock natürlich begann Fuß zu fassen, so dass es also supportorientierte Fans in der Ecke 27a, also zwischen Süd- und Westtribüne, begonnen haben, aktiv, fast dauerhaften Support über das ganze Spiel zu organisieren und auch immer mehr zu perfektionieren. Und mit den Jahren kamen immer mehr Leute nach, die dann auch irgendwann nicht mehr alle in diesen Block passten, und so wanderte oder breitete sich das langsam auf die Südtribüne. Und nach dem Drittliga-Abstieg 2012, nach dem ersten Drittliga-Abstieg, das kann auch 2010 gewesen sein, begann dort ein Hintertor-Tribüne zu wachsen.
Hat der Verein das nie als kritisch gesehen, dass diese Nähe des organisierten Supports zu dem Gästeblock entstanden ist?
Der Verein hatte verschiedene Verantwortliche in diesen Jahren, die das sicherlich auch nicht alle unkritisch gesehen haben. Aber es gab offenbar Absprachen oder Versuche von Absprachen mit der Fanszene, die im Dialog und mit guter Fanbetreuung dazu zu bewegen, dass diese Nachbarschaft nicht als Angebot zu fehlinterpretieren. Und letzten Endes ging es eigentlich auch oftmals gut. Es gab hin und wieder mal Ereignisse, nach denen die Diskussion erneut aufflammte. Ein ganz prominentes Spiel war ein Pokalspiel gegen Hertha BSC. Damals, das könnte 2017 oder so gewesen sein, wo auch beiderseits Nettigkeiten ausgetauscht wurden und auch starker Austausch von Signalraketen erfolgte, beiderseits. Und nach solchen Spielen kam die Diskussion immer wieder kurz auf, aber letzten Endes hatte sich das mittlerweile so etabliert, dass eben praktisch der Anreiseweg und die Fan-Trennung einen anderen Gästeblock zum Beispiel, was ja die einfachste Lösung gewesen wäre, aber ein anderer Lage des Gästeblocks nicht mehr zugelassen hätte, weil dann der Gästeanhang durch den Vorplatz Nordtribüne mit dem Massenpublikum, auch mit dem, nennen wir es mal, Durchschnittspublikum, nicht mehr zu trennen gewesen wäre. Und das wollte man eben auch unbedingt vermeiden. Also das ging nicht mehr anders jetzt. Also tatsächlich ist ein Status quo erreicht, der möglicherweise aber sicher Thema werden wird, wenn es mal zu einem Stadionumbau, der ja im Raum steht, kommt.
Okay.
Oder wieder Thema wird. Ja.
Okay. Und dann würde ich jetzt nochmal kurz nach dem Spiel noch auf die Situation eingehen wollen. Ihr habt ja so einen Käfig hinter dem Gästeblock.
Ja.
Nach dem Spiel war die einhellige Meinung wohl im Block, dass alle schnellstmöglich das Stadion verlassen wollen, um nicht weiter Gefahr zu laufen, dass da irgendwas passiert. Und man wollte zu den Bussen. Es waren dann wohl auch noch, es wurde dann halt wohl von der Polizei abgeriegelt. Und nur zwei Busse durften zu Richtung Hauptbahnhof fahren. Und man hatte dann gewartet, und nach 20 Minuten Warten wurde man von gegnerischen Fans, Fangruppierungen mit Feuerwerk und Böllern beworfen. Und das hat natürlich dann eine Reaktion erfolgt. Was viel erstaunlicher ist, dass die Bullen oder die Cops die Tore nicht geöffnet haben, damit Menschen vor diesen Raketen und Böllern weglaufen konnten. Ja. Selbst eure Ordner wollten die Türen öffnen, wurden aber davon abgehalten. Stattdessen Wasserwerfereinsatz auf beiden Seiten mit Unpfefferspray-Einsatz, was ich verstehe, wenn man die Initialzündung bei den Verursachern sieht. Auch wenn es Minusgrade sind, das ist echt furchtbar. Aber es, dass da die Türen nicht geöffnet worden sind und man fast eine Panik, eine Massenpanik hatte, dass das und dann in ihrer PM von einem erfolgreichen Polizeieinsatz zu sprechen, fand ich eine mega Frechheit. Also geschweige denn zu, noch zu sagen, man könnte größere Ausschaltungen des Wasserwerfs durch Einsatz des Wasserwerfers verhindern, indem man auch auf die gegnerischen Fans, die eingekesselt waren, gezielt hat. Unfassbar. Unfassbar unverantwortliche Vorstellung der Cops. Wollte ich nur mal sagen.
Ja, finde ich unter aller Sau. Kann ich, ja. Also da sind wir wirklich hundertprozentig einer Meinung. Ich habe auch diese Pressemitteilung heute Vormittag gelesen und habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Die feiern sich dort für ein gut aufgegangenes Sicherheitskonzept, das praktisch dank ihrer genialen Vorbereitung es nicht zu den befürchteten Auseinandersetzungen gekommen ist. Das habe ich auch irgendwo so in dieser Formulierung gelesen, ich glaube beim NDR sogar. Also es kam nicht zu den befürchteten Auseinandersetzungen. Ja. Ich würde das anders formulieren vielleicht. Es gab nicht die Bilder, die wir nicht sehen wollen. Nee, es gab tatsächlich keine Bilder. Denn wer sich an die letzten Spiele vielleicht erinnert, da waren Raketen, die durchs Stadion flogen, von Block zu sehen. Und ja. Wieder Massen versuchten, auf eine andere Tribüne zu gelangen. Das konnte man dann am Fernsehen live mitverfolgen. Ja, diese Bilder gab es diesmal nicht. Und so wie es so schön ist, wenn ein Kind Angst vor Gespenstern hat, hält es sich einfach die Augen zu und dann gibt es die Gespenster nicht. Und so kommt mir das diesmal auch vor. Es gab keine Bilder, die Presse hat keine Bilder, das Fernsehen hat keine Bilder.
Ja, vertraut der Polizei bitte, ne?
Und übernimmt natürlich gern die bereits vorbereitete Pressemitteilung.
Ja. Und das auch ist nicht. Nichts hinterfragt und
gar nichts,
unglaublich.
Da fällt mir ein, ja, Entschuldigung.
Ja, bitte, nee, bitte.
Da fällt mir nämlich ein, im Vorfeld kursierte nochmal so ein alter NDR-Bericht von 1995.
Ja.
Da kann man, das fanden ja viele jetzt rückblickend lustig und fast schon nostalgisch, aber bei allem, was man dazu zu sagen hat, dort konnte man nochmal sehen, wie Journalisten auch arbeiten können.
Ja.
Egal, wie das inhaltlich dann rauskommt. Die waren im Geschehen. Die haben dort mit den Beteiligten, und zwar mit allen, also auch auf beiden Seiten, einschließlich der Sicherheitsorgane und so weiter gesprochen, und waren vor Ort und haben daraus einen Bericht gemacht und nicht aus einem vorbereiteten Statement, das aus einer Presseabteilung kommt.
Ja, und das kennen wir ja alle mittlerweile, ja. Also dass immer nur, dass die eine Seite immer nur angehört wird und dass es Kacke ist und lebensgefährlich, Feuerwerke und Böller in eine Menschenmenge zu werfen.
Absolut, davon klar.
Darüber müssen wir auch reden, dass das geht und dass das dann dass dann massives, wie das sein konnte, dass man das nicht so weit trennen konnte, kann man auch drüber sprechen. Aber viel schlimmer war, dass man dann wieder bestens Wissens nicht die Türen geöffnet hat und die Menschen da wenigstens eine Fluchtmöglichkeit gegeben haben.
Genau, das ist der Punkt. Also es muss doch möglich sein, dass ich, wenn ich auch als Stadionbesucher unterwegs bin, immer die Möglichkeit habe, mich einer Situation, egal was auch immer es ist, zu entziehen. Das müssen ja nicht immer gewalttätige Fangruppen sein, die da auf mich zustürmen. Es kann ja auch irgendwelche Situationen sein, dass technische Störungen sind, dass in irgendeinem Sturm da Dachziegel runterfallen. Und es muss immer möglich sein, dass ich als Besucher einer Sportveranstaltung die Möglichkeit habe, selbst zu sagen, ich möchte jetzt hier nicht länger da bleiben und möchte mich dem entziehen. Und das ist ein goldener Grundsatz, der hier eklatant verletzt wurde. Das geht überhaupt nicht.
Also das, das hat dazu geführt, dass einige Menschen zumindest sich verletzt worden sind, Pfeffer abbekommen haben. Ich habe von einem gebrochenen Knöchel gelesen. Ich hoffe, ich wünsche allen Beteiligten, allen Verletzten gute Besserung. Passt bitte auch weiterhin auf euch auf. Ansonsten eklatantes Fehlversagen von meiner Seite mal wieder. Aber ich war nicht dabei, deshalb kann ich das mir jetzt nur aus den verschiedensten Quellen einfach mir so zusammensuchen. Fällt einem einfach nichts mehr zu den Cops. So, jetzt haben wir doch 40 Minuten gebraucht.
Tatsächlich. Ich bin eigentlich ein bisschen froh, dass wir trotz allem den Sport nicht völlig rausgelassen haben, denn wenn wir das nicht machen als Fans, wenn wir das nicht hinkriegen, zusammen auch über sportliche Dinge uns auszutauschen, dann macht es bald gar keiner mehr. Und deswegen bin ich auch froh, dass entgegen meiner eigenen Befürchtung ich mich trotzdem noch durchringen konnte, hier heute zu erscheinen, weil ich hatte tatsächlich, hatte ich dir ja vorher schon gesagt, ich hatte tatsächlich überlegt, dass mir heute Vormittag komplett die Lust vergangen war, hier so eine Aufnahme zu starten. Deswegen möchte ich mich auch gerne nochmal deinen Worten anschließen, allen, die Schaden davon getragen haben in irgendeiner Form. Und das müssen ja nicht immer nur körperliche Schäden sein, das hinterlässt ja auch Eindrücke, wenn man so eine Situation miterlebt. Ich wünsche allen, dass sie da gut wieder rauskommen und den FC St. Pauli, dann bin ich auch sportlich, viel Erfolg für den Rest der Saison. Und ich hatte ja schon gesagt, ich bin nach wie vor überzeugt, dass ihr den Klassenerhalt, um Gottes Willen, dass ihr den Aufstieg schafft.
Wir sind durch mit dem Klassenerhalt.
Ja, den habt ihr ja schon, genau. Jetzt wird er ja gar kein Klassenerhalt mehr, im Gegenteil. Also ich drücke euch wirklich die Daumen und wünsche dann, wenn das gelingt, viel Erfolg, eine Liga höher.
Danke dir. Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch, Uwe, und die Zeit, die du dir auch heute am Sonntagabend genommen hast. An euch alle da draußen, achtet bitte auf euch und denkt dran, bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss.